ARD. Unter dem Gras darüber. 4.
Mein Vater hat sehr spät geheiratet. Er war 48, als er eine 20 Jahre jüngere Frau heiratete. Er war nie vorher verheiratet. In dem damaligen Militär war es notwendig, dass man nur heiraten konnte, wenn die Frau das sogenannte Kommissvermögen mitbrachte. Denn der Offizier bekam ja kein Gehalt, sondern ein Sold. Und das waren 75 Mark in einem anderen Wertverhältnis als heute. Unsere Mutter hat damals das sogenannte Kommissvermögen, 10.000 Mark, gehabt. Heute sind 10.000 Mark ein Dreck. Damals war es der Hintergrund für eine vegetierende Familie. Und wir sind infolgedessen sehr streng und sparsam erzogen worden. Meine Mutter bekam jedes Jahr ein neues Kind und war doch eine junge, heitere Frau und wollte keineswegs immer nur die Mama spielen. So war die schnelle Folge ihrer Kinder keineswegs ihre Absicht. Und das haben wir als Kinder oft zu hören bekommen, dass wir ihr lästig waren. Das hat mein Dasein sehr geprägt. Und ich habe erst sehr spät gelernt, dass es einfach eine innere Weisheit meiner Mutter war, dass sie diese vielen Kinder nicht alle bei sich behalten konnte. Und mich hat sie weggegeben. Zu einer Patentante auf das Land in der Provinz Posen. Und da habe ich glückliche Kindheitszeiten und Erinnerungen wie ein Kind. Sandhaufen und ein kleines Mädchen, was in meinem Alter war. Und eine sehr liebevolle Tante, die meine Patin war. All diese Dinge habe ich in schönster Erinnerung. Und kam dann zu den Eltern erst zurück, als ich in die Schule gehen sollte. Also etwa 2,5 Jahre bin ich bei denen gewesen und fühlte mich vollkommen zu Hause, ohne jedes Heimweh. Inzwischen waren meine Eltern nach Detmold gezogen mit ihren vorhandenen 4 Kindern. Und ich erinnere mich, dass meine Mutter mich in Berlin abholte. Ein Dienstmädchen aus Gorei brachte mich auf den Berliner Friedrichstraßenbahnhof. Und meine Mutter erkannte ich also von Weitem und bekam wieder diesen eigentümlichen Schrecken, der mich bis heute nicht losgelassen hat. Meine Mutter trug einen Zwicker, keine Brille, sondern etwas, was aus die Nase gekniffen wurde und was dem Gesicht einen ungewöhnlich strengen Ausdruck gab. Ich habe Jahrzehnte gebraucht, um selber zu merken, dass ich mich vor Menschen, die einen Zwicker trugen, vorneweg gefürchtet habe. Und erst im Laufe des zweiten Schubs des Erwachsenwerdens habe ich dann gemerkt, dass es den Hintergrund hat. Vor meiner Mutter habe ich mich immer gefürchtet. Und vor Leuten mit der Brille habe ich mich immer gefürchtet. Unsere Mutter hat eine lockere Hand. Und ich war ein langsamer Denker und begriff immer nicht. Meine Mutter war schnell, ich war langsam, ich war dröhnig. So haben wir nicht allzu gut zueinander gepasst. Mein Vater hat wohl sehr schnell auch schon an winzigen Kind, also als Baby, erkannt, dass ich anders war als die erstgeborene Tochter. Und er hat immer wieder zu mir gesagt, und du bist meine Tochter. Denn Mutter sagte, du bist doch nicht mein Kind. Und so lernte ich sehr früh unterscheiden zwischen der Zuneigung von Vater und der Abwehr von Mutter. Das hat meine Kinderzeit nicht gerade leicht gemacht. Für mich sind heute noch Ohrfeigen das Schlimmste, was man einem Menschen antun kann. Es gibt Menschen, die so sagen, ach, du hast ein Haar im Gesicht und so in meinem Gesicht machen. Könnte ich also die Platz kriegen vor Angst. Und das ist ein Reflex. Aber Sie müssen sich vorstellen, dass das 10-mal am Tag passierte. Und daran kann man sich komischerweise nicht gewöhnen. Es war wahrscheinlich die, die Möglichkeit für meine Mutter, sich zu lockern, dass sie ein ungeliebtes Kind mal schlug. Sie selber hat das eben später auch gesagt und zugegeben. Kind, ich war so garstig zu dir und du pflegst mich. Ohne dich wäre ich ja längst tot. Das war eben für mich nach 30 Jahren eine ganz unbeschreibliche Überraschung. Und dass Mutter erlaubte, dass ich sie plötzlich lieb hatte. Wissen Sie, das ist einfach das Geschenk meines Lebens gewesen. Es klingt so komisch. Aber ich wollte ja meine Mutter lieb haben. Das konnte sie eben gar nicht erdulden. Erst als sie krank und pflegebedürftig war, da war sie froh. Ich weiß nicht, ob Sie noch Bücher gelesen haben von der Agnes Zapper, das kleine Dummerle oder die Familie Pfäffling oder solche. Da wird immer die Mutter so entzückend geschildert. Und so eine Mutter wollte ich haben. Und da ich sie nicht hatte, wollte ich sie dazu machen. Aber diese Rechnung ging nicht auf. Man ist eben als Kind drauf aus, dass man gerne gemocht wird. Aber ich gehörte nicht zu Kindern, die man mochte. Naja, und dann kam die Zeit, in der man eben im Mittelpunkt die Schule hatte. Und die Schule hat mir nicht wohlgetan. Es hatte zwei Gründe. Einmal wurden wir in Lippe als Preußen, als feindliche Preußen behandelt. Davon hatte ich gar keine Ahnung. Aber unsere Lehrerinnen sagten uns, ihr seid Preußen und mein Vater hat noch gegen Preußen gekämpft. Lippe stand mit Österreich 66 gegen Preußen. Und das ließen sie uns spüren. Sie mochten uns nicht. Und das war mir unfasslich.
Also mit 7 kam ich in die Schule. Das war 1907. Ging meine Mutter mit, weil ich ja den Weg nicht kannte, ging über die Maximilianstraße und sagte mir, merk dir den Weg gut, weil ich kann dich nicht nochmal begleiten. Von nun an musst du allein zur Schule gehen. Da war ich 7. Musste immer alles allein machen. Mutter hatte nie Zeit. Und dann habe ich gesagt, naja, pass gut auf. Dann kam ich den ersten Tag in die Schule und gleich am ersten Tag bekam ich 2 Tatzen von der Lehrerin. Ein Stöckchen hat sie gehabt, so ein spanisches Röhrchen. Und ich hab dem Kind, das vor mir saß, sie hat einen Zweig rumgereicht, einen Fichtenzweig oder irgendwas. Und den sollten wir anschauen. Und die schaute so lang und das dauerte mir zu lang. Und da habe ich ihr es aus der Hand gerissen und habe gesagt, gib's mir her, ich will's auch schauen. Und da sagte sie, Anna, komm einmal raus. Das war Fräulein Biersack, meine Erste. Komm einmal raus zu mir. Na, ich ging ganz ahnungslos hin, sagte, streck mal deine Hand aus. Ich streck die Hand aus. Da nimmt sie das Stöckchen und haut von unten nach oben und von oben nach unten. Also meine Finger sind angeschwollen und weh haben sie, aber sind sowieso nicht besonders groß. Ach, hat das wehgetan. Ich hätte es in den Mund nehmen können vor Schmerzen. Aber sie hat gesagt, merke dir, sowas darf man nicht machen. Ja, also ich werde es mir merken.
Wir haben ja noch Schiefertafel gehabt und Schwamm und Griffel, die jeden Tag vorbereitet werden mussten. Und am Anfang hat man Striche geübt, ne? Auf, ab, bis man dann eine 1 schreiben konnte oder ein N. Wir haben ja die deutsche Schrift gelernt. Ne? Und naja, und so langsam hat man es lesen, auch schon durch die Geschwister, die vor mir waren, hat man wahrscheinlich schon einiges gewusst und gekonnt, sodass mir die Schule nie Mühe gemacht hat.
Ich ging ja in die Mädchenschule und in der Mädchenschule, da war eben selbstverständlich, dass man sich da anständig benahm. Da sagte einer mal in der Schule, da waren Lehrer dabei, das ist aber Mist. Da wurde ganz empört, aber sowas darf man doch nicht sagen. Und nun hatten wir überhaupt keine Disziplinschwierigkeiten an der Mädchenschule. Ja. Also, und wer da nicht spannt, der wurde eben entlassen, ja, rausgeschmissen.
Es gab an der Schule auch die Prügelstrafe. Ich kann mich erinnern, dass ich, glaube ich, 3-mal sowas im Wurstdruck gekriegt habe. Einmal hatten wir den Sohn des sächsischen Gesandten, mit Schneeballen beworfen und ihm das Gesicht gewaschen und so. Das war ganz schlimm, weil das ja der Sohn des sächsischen Gesandten war. Also der war ja fast, also was Besseres schon, nicht? Ja, war ja fast eine außenpolitische Verwicklung. Und dafür bekamen wir und zwei andere, die wir den da mit Schneeballen betrachtet hatten, mussten wir uns bücken, bekamen einen Hieb mit dem Rostock auf den Hintern. Und dann habe ich einmal was abbekommen, weil ich beim Schönschreiben verbotenerweise mein Löschblatt bemalt hatte. Das war ausdrücklich verboten. War natürlich Ehrensache, dass man die Zähne zusammen biss und sich nichts merken ließ, sondern halt, ob es ja auch schwer. Und gleich sagen, das hat eigentlich ganz schön wie gesagt, das weiß ich doch noch, ja.
Ich bin nicht gerne in die Schule gegangen. Und zwar war das so, in der Zwischenzeit waren wir ja 4 und dann 5 Geschwister. Und ich als der Älteste, ich wurde zu allen möglichen Arbeiten herangezogen. Wir hatten damals das Brot nicht gekauft, sondern da hat man das Mehl zu einem Bäcker gebracht. Und dieser Bäcker, der hat dann 3 so Riesenleibe gemacht, ne? Die haben 14 Tage gehalten. Der war in der nächsten Ortschaft, der Bäcker. Da musste ich mit dem Leiterwägelchen, wie man sie damals hatte, musste mit dem Leiterwägelchen die 3 Brotleibe alle 14 Tage holen oder musste einkaufen, Holz machen. Und dann musste man ja das Wasser hochtragen. Gab ja keine Wasserleitung, da war nur ein Brunnen da. Da musste man das Wasser hochtragen und so weiter, nicht? Die Hühner mussten gefuttert werden. Der Garten musste umgegraben werden. Das habe ich schon mit 19 Jahren gemacht. Oder man hat ja nur 2 Paar Schuhe gehabt, eine für Sonntag und eine für Werktag. Und am Samstag musste ich die von der Familie die sämtlichen Sonntagsschuhe putzen. Da war es schon was zu tun, nicht?
Wir kamen ja dann 1912 weg von Schwabach. Und mein Vater hat dann eine Amtsarztstelle übernommen, als Bezirksarzt, wie man damals nannte. Und zwar in einen Marktflecken, der Parsberg hieß, in der Oberpfalz. Der lag nördlich von Regensburg. Und da war ein neu gebautes Schulhaus da, das 1912 fertig geworden ist, sodass wir da in lauter neu eingerichteten Schulzimmern waren. Nicht? Aber große Klassen, weil ja immer 2 Klassen oder 3 Klassen in einem Raum beieinander waren. Nicht? Ja. Und die Kinder kamen von weit her, von Dörfern in der ganzen Umgebung, oft 1-2 Fußstunden weit weg. Und zum Teil sehr arme Kinder, die oft noch im Oktober, wenn es kalt war, noch barfuß gekommen sind, gell? Oder bloß mit Holzschuhen, mit selbstgemachten und vielleicht eine Wollmütze aufgehabt haben, gell, ja, ja. Und der Unterricht war von 8 bis 11, dann war von 11 bis 12 Pause und von 12 bis 2 war dann der weitere Unterricht. Und die Dorfkinder mussten dann heimlaufen natürlich und daheim womöglich noch helfen. Auf der Ernte oder beim Acker helfen oder Kartoffeln glauben oder was halt zu tun gab. Ja, ja, das war selbstverständlich. Und so haben natürlich auch die Kinder in ihren Leistungen nicht sehr viel erbracht. Denn daheim hat ihnen niemand geholfen. Und da waren die Lehrer zu streng für zu diesen Kindern. Jeder Fehler wurde gerügt und wenn es zu viele Fehler gehabt hat, Hand aufhalten und mit dem Rohrstock. Und manche Burschen, die dann vielleicht auch eine freche Antwort gegeben haben, sie sind dann übergelegt worden. Und da hat er reingehauen, dass wir oft daheim der Mutter das erzählt haben, dass der Lehrer die Buben wieder so verprügelt hat. Nicht?
Die privilegierten Kinder saßen vorne. Von den Ärzten und den Juristen und die armen Kinder saßen hinten.
Ich habe sogar noch Zeugnisse hier, habe sehr viele Einsen gehabt. Und dann kam ich zu Fräulein Gundermann, die 3. und 4. Klasse von Fräulein Gundermann, kam zu meinen Eltern und sagte, lassen Sie doch die Anna ins Internat einschreiben. Die hat das Zeug dazu, die schafft das spielend. Und da haben meine Eltern gesagt, ja, kostet das was? Ja, natürlich kostet das was, die Bücher sind schon teuer. Nein, hat meine Mutter gesagt, die soll nur in die Schule gehen. Also kam ich in die vierte Klasse wieder zu Fräulein Gundermann. Und Fräulein Gundermann war sehr böse über meine Eltern. Die hat gesagt, dass Eltern dieses kleine Opfer nicht bringen, das verstehe ich nicht. Da hätte ich viele schöne Stellungen. Und so habe ich halt nur die Volksschule besucht und die Fortbildungsschule, kaufmännische Fortbildungsschule.
Damals gab es ja zwei Schultypen. Die Volks- oder Gemeindeschule, die also von der Gemeinde unterhalten wurde oder vom Staat, die war kostenfrei. Die entsprach etwa dem, was heute die Grundschule ist. Und daneben gab es die höhere Schule. Das waren die Gymnasien, Oberrealschule, Realgymnasium und Reformrealgymnasium. Die höhere Schule kostete Geld, da musste man Schulgeld bezahlen. Ich ging also in eine höhere Schule, und zwar in die Kaiser-Friedrich-Schule in der Knesebeckstraße. Die Schule gibt es ja heute noch, ein roter Backsteinbau direkt neben dem Bahnhof Savignyplatz. Und an der Rückseite dieser Kaiser-Friedrich-Schule war eine Volksschule. Das war aber so eingerichtet, dass die Pausen und der Schulschluss zu verschiedenen Zeiten endeten, damit die Volksschüler und die Gymnasialschüler sich nicht begegneten, weil man Angst hatte, dass daraus Schwierigkeiten entstehen könnten. Und einmal tatsächlich durch irgendeinen unglücklichen Zufall sind die gleichzeitig rausgekommen, es hat sofort eine fürchterliche Schlägerei zwischen den Schülern gegeben, in die die Erwachsenen eingegriffen haben. Nicht die Bürger natürlich, sondern die Arbeiter, die da auf der Straße arbeiteten und so, haben das zugunsten der Gemeindeschüler gegen diese Schüler der Bourgeois, der Bürger, eingegriffen.
Eingeschult wurde man mit den Mädchen zusammen und war ein Jahr mit den Mädchen in der Vorschule. Das waren also auch schon die besseren Leute, nicht? Und dann hat man noch ein halbes Jahr nur Buben. Und dann kam man ins Gymnasium, und zwar in eine Vorklasse. Also da waren überhaupt nur Buben, also Mädchen hat es ja da überhaupt nicht mehr gegeben. Die Mädchen sind in die höhere Töchterschule gegangen, wenn sie nicht in die Volksschule gegangen sind, aber nicht ins Gymnasium.
Zwei aus meiner Klasse haben in einer Bubenschule das Abitur gemacht. Für Mädchen gab es gar nicht. Die Mädchen haben einen sozialen Beruf vielleicht ergriffen oder sie haben geheiratet. Das war eigentlich das Selbstverständliche. Ne?
Ich wäre gern Gärtner geworden. Ich habe mich gefreut, wenn ich gesehen habe, was der Papa all fertig brachte. Und habe natürlich auch gesät und hat gepflanzt. Aber komisch, alles, was ich gepflanzt habe, das ging immer kaputt. Das war merkwürdig. Ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht. Und wie ich 14 Jahre alt war, da bin ich mal mit meinem Vater nach Braunheim mittags gegangen. Und wir hatten was hier zu erledigen. Und da unterwegs, da fing der Vater auf einmal an und sagte, du wirst dich vielleicht wundern, dass du alles, was du säst, dass das immer wieder kaputt geht. Ich will dir sagen, ich mach das, ich mach's kaputt. Also ich, Papa, warum machst du das? Oh, sagte er, weißt du, du darfst kein Gärtner werden. Wenn du Gärtner wirst, verhungerst du. Das siehst du an mir. Und als ich 12 Jahre alt war, da stand fest, da unten im Haus der Schullehrer, der hat alle Jahre so viel Ferien gehabt. Und der hat so viel frei gehabt. Ach, du wirst Schullehrer. Da hatten aber die Eltern keine Ahnung von der damaligen Bildung der Lehrer. Und es war auch nicht so wie in Frankreich, dass man die Kinder der Arbeiter zu Lehrern machen wollte. Um Gottes Willen, das wären ja lauter Revolutionäre geworden, nach dem, was sie erfahren hatten als Kinder. Also jedenfalls stand fest, wenn du Lehrer werden willst, dann musst du Klavier spielen können. Aha, Klavier, ja, da muss man auch Klavier haben. Ja, das kriegen wir schon. Meine Mutter war da drin klar, was sie vorgenommen hat, das hat sie auch durchgeführt. Wie konnten die Brechters bei 12 Mark Wochenlohn ein Klavier kaufen? Ganz einfach. Meine Mutter hat es fertiggebracht, von den 12 Mark jede Woche 2 Mark zu sparen. Da kam ein Mann von der 1822er mit so einem Spitzbärtchen und hat einen kleinen Zettel gebracht, da stand drauf, 2 Mark Spargeld, Woche sowieso. Das waren im Jahr 104 Mark, mit Zinsen 107. Und dort gingen wir mit unserer Klavierlehrerin, meine Mutter, mein Papa, in die Leipziger Straße, Piano vor der Fabrik Schaf. Ja, hat der Direktor gleich zu meinem Papa gesagt, Sie sind Tagelöhne. Wie wollen Sie das bezahlen? Och, sagt der Papa, das ist keine Frage. Ich bring's Ihnen mal. Was? Ja, mal früh komm ich. Papa ging also in die Sparkasse 1822. Ich möchte 57 Mark haben. Für was? Ich habe ein Klavier gekauft. Mann. Wo? Piano von der Fabrik Schaf, Leipziger Straße. Ein Moment. Drrr, noch gedreht und gesprochen, ja, getrennt. Hat gestern bei Ihnen ein Herr ein Klavier gekauft für 57 Mark. Jawohl. Dankeschön. Erst dann hat er sein Geld gekriegt. Tagelöhne. Tagelöhne. So, wenn ich heute 10.000 Mark abhebe, die fragen wohl, was wollen sie mitmachen vielleicht, weil sie selber interessiert sind an der Anlage. Aber sie sagen nicht, wir geben es ihnen nicht oder was. Also er hat sein Geld genommen und ist mit dem Cape, mit dem Rucksäckelchen, mit seinem Schlapphut. Er wollte auf die Arbeit. Erst in die Piano von Fabrik Schaf, morgens und alle früh. Herr Direktor war schon in vollem Wichs und Zinte. Morgen, Herr Direktor, ich möchte gerne das Klavier bezahlen. 750 Mark. Spargeld von 7 Jahren. Da sagt der Direktor zu meinem Papa, Herr Brechte, jetzt darf ich Ihnen was sagen. Ehrlicher Kerl. Sie sind nicht nur der Mensch, der mir ein Klavier zum ersten Mal bar bezahlt in meinem Leben. Sie sind der erste Mensch überhaupt. Und dafür bekommen Sie es für 640. Mein Vater wollte eigentlich in die Gärtnerei, aber der ist erst noch mal heim, ist ein Kätzchen um den Hals gefallen, das Kätzchen steht noch mal vor. Wir haben ja 130 Mark zurückgekriegt. Da hatte ich gleich wieder die 130 Mark auf die Sparkasse wieder getragen. Also ich habe wunderbare Klavierstunde gehabt, bis zum 16. Lebensjahr. Habe das auch gut gebrauchen können, denn ich habe ja später auf dem Land Orgel spielen müssen, Violin spielen müssen, Jugendkreise geleitet und so weiter. Und da brauchte ich ja das Klavier, da musste ich auch spielen können. Nicht?
Also jetzt machen wir mal einen Augenblick die Augen zu und denken, das ist das Jahr 1907. Und dann gehen wir auf den Dom. Und jetzt gucken wir von oben runter mal auf den Verkehr. Und da unten, was bewegt sich da? Da bewegen sich Droschken mit einem Pferd, da bewegen sich Droschken mit zwei Pferden. Das war also dann schon ganz gut. Und wenn jemand geheiratet hat, da hat er eine Equipage gemietet, mit Schimmel möglichst. Ich entsinne mich daran, dass zum Beispiel auch die Ärzte noch mit ihren Einspännern kamen. Natürlich hatten sie einen Kutscher auf dem Bock, waren sehr viel Fuhrwerke unterwegs. Der Milchmann, der kam morgens, der Eismann kam morgens. Die Müllabfuhr, die war nicht so perfektioniert wie heutzutage. Und dann kamen noch immer die sogenannten Lumpensammler. Und die gingen durch die Straßen und riefen immer, Eisenknochen, Lumpe, Flasche Papier. Dann hat man eben sein Papier und seine Eisen und seine Knochen und seine Lumpen runtergetragen. Und die hatten zum Teil, hatten sie Wägelchen, die haben sie sich selbst so wie eingespannt. Oder sie hatten auch mal einen Hundewagen oder sie hatten einen Drückwagen, je nachdem. Und alles ging behaglich vor sich. Ich entsinne mich noch zum Beispiel, wie wir in der Rossiger Straße gewohnt haben. Da gab es noch keine Kanalisation. Und dann erinnere ich mich an den sogenannten Schoschi. Der Schoschi, der kam, um die Gruben leer zu pumpen. Also alle Monat einmal, da kam er so mit so einem Gefährt und mit Schläuchen und so weiter. Und das war also auch so ein Stadtteil-Original, der Schoschi. Und ja, und dann natürlich kam durch die, damals kamen die Bauersfrauen nach Frankfurt aus dem Spessart, aus dem Odenwald, aus dem Taunus und haben ihre Ware verkauft. Aus dem Odenwald, das war meistens Butter und Eier und Hühner. Und die Frauen hatten meistens ein rundes Käppchen auf dem Kopf und auf dem runden Käppchen stand dann ein runder Korb. Dann gingen sie durch die Straßen und riefen immer Heidelbeeren, Heidelbeeren. Und dann wir ungezogenen Kinder, wir riefen dann manchmal, waren sie nicht zu teuer Bieren, waren sie nicht zu teuer Bieren. Naja, und mittwochs, da kamen die Orgelmänner. Und Orgelmänner, das war natürlich für uns Kinder auf dem Schulweg immer eine große Anziehungskraft. Und wir haben mit Begeisterung all die schmalzigen Lieder gehört. Und da war eins dabei, da sangen sie noch dazu, das schönste Grab, das ich auf Erden habe, das war die Rasenbank am Elterngrab. Das hat uns gut gefallen, ne? Das ist doch ganz klar.
Und dann kamen, und das war für mich natürlich also immer die Hauptsache, kam mit Musik das Reiterregiment da durchmarschiert vom Exerzierplatz aus, ja. Mit einem Fähnchen dran, wie das damals also so üblich war. Und nebenher liefen dann die lieben Straubinger und hat meistens einer einen Bekannten da in den Reih und Glied gehabt. Und das war eine ganz vergnügliche Angelegenheit.
Es war, ging ja alles zu Pferde. Und zum Beispiel Berlin war ja noch, es war zwar Großstadt, aber gegen heute, vor allen Dingen der Verkehr auf der Straße, spielte sich doch in der Hauptsache ab mit Droschken. Und die Droschkenkutscher hatten alle einen Zylinder auf und eine gewisse Uniform.
Der Kurfürstendamm war eine breite Straße, sehr breite Straße, das ist ja heute auch noch, mit einem breiten Mittelstreifen, der ein Reitweg war. Und der Reitweg war dazu da, der führte nach Halensee, das war dann schon ziemlich außerhalb, und von da in den Grunewald. Und die Herren Offiziere, wurden ja auch Offiziere da am Kurfürstendamm, die brauchten den Reitweg, denn die ritten auf dem Reitweg in den Grunewald. War also ein Weg, der speziell für die hohen Herrschaften gemacht war. Später ist dann an dem Rand neben den Reitwegen noch eine Straßenbahn gebaut worden. Da fuhr doch eine Straßenbahn lang, was allgemein als eine Entwürdigung des Kurfürstendamms empfunden wurde. Also, dass ein so ordinäres Transportmittel wie die Straßenbahn über den tollen Kurfürstendamm fuhr, wurde also allgemein als eigentlich nicht so ganz gehörig empfunden. Aber es hat sich also durchgesetzt, waren eben die Vorläufer der Revolution, würden die Bürgerlichen da meistens gesagt haben.
Können Sie sich ja gar nicht vorstellen, ein Auto gab's. Da hatten nur die Geschäftsleute, aber ganz Reiche, die mehrere Läden gehabt haben, die haben ein Auto gehabt. Gell? Aber das sah auch noch nicht so besonders aus. Mein Vater ist noch als Malermeister mit einem Karren, ein richtiger Karren, zwei Handheben dran, ist er noch gefahren. Die Farben drin, die er gebraucht hat, gell? Er hat sich noch nichts leisten können.
Mein Vater hat damals das erste Auto angeschafft. 1912, 13. Da waren noch Carbidlampen dran, die man jeden Tag vorbereiten musste zum Beleuchten. Die Handbremse war noch außen dran. Und es war mit Leder bezogen. Es war ein offenes Auto. Die Straßen waren nicht geteert. Wir haben Staubwolken hinter uns gelassen. Auf den Kalkstraßen. Stinkkasten haben sie uns nachgerufen. Ne? Und wir hatten einen Chauffeur, der den Wagen in Ordnung gehalten hat. Der musste die Reifen in Ordnung halten. Der musste das Benzin in den Tank einfüllen. Und zwar war keine Tankstelle ja weit und breit. Wir hatten ein eigenes zementiertes Verschlag mit eiserner Türe, die fest verschlossen war, wo zwei Benzinfässer drin waren. Und die wurden mit Pferden uns von der Bahn gebracht, mit dem Spediteur. Und der Chauffeur musste die anzapfen, die Fässer, und den Tank im Auto auffüllen. Und manchmal ist es passiert, dass unterwegs dem Vater das Benzin ausgegangen ist. Dann hat er ein Pferd sich besorgt und hat vorne vor sein Auto das Pferd anhängen lassen und die Dorfstraße langsam heimziehen lassen.